Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier sprechen wir immer zu jedem Sonn- und Feiertag über den Predigttext, über den laut EKD-Perikopenordnung gepredigt werden soll. Und heute sprechen wir über Epiphanias und ich bin wieder dabei. Ich bin Astrid, Teil des Stückwerkteams. Mich kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr ab und zu reingehört habt. Und ich spreche heute aber mit einer neuen Stimme.
Ja, hallo, ich bin Max. Ich bin Repetent am Evangelischen Stift in Tübingen. Das Evangelische Stift ist ein Wohnheim für angehende Pfarrerinnen und Pfarrer und Religionslehrerinnen und Religionslehrer. Und ich betreue hier die Studierenden so ein bisschen in ihrem Studienverlauf und promoviere noch nebenbei im Fach Kirchengeschichte.
Sehr schön. Ich freue mich, Max, dass du heute mit dabei bist.
Ich freue mich auch.
Und wir haben einen Text, wo sich auch zwei Menschen unterhalten. Vermutlich damals noch nicht mit Aufnahme, aber klingt so, als hätten die sich auch richtig intensiv unterhalten, wobei wir über den Inhalt des Gesprächs gar nicht so viel erfahren. Aber hört selbst rein, denn wir haben einen Text zu Epiphanias aus dem Ersten Testament, aus dem ersten Buch der Könige, im 10. Kapitel. Und ich lese euch den Text nach der Luther-Übersetzung. Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und sie kam nach Jerusalem mit sehr großem Gefolge, mit Kamelen, die Spezerei trugen und viel Gold und Edelsteine. Und als sie zum König Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und Salomo gab ihr Antwort auf alles, und es war dem König nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. Da aber die Königin von Saba als Weisheit Salomos alle Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte und die Speisen für seinen Tisch und die Sitzordnung seiner Großen und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider und seine Mundschenken und seine Brandopfer, die er in dem Hause des Herrn opferte, stockte ihr der Atem. Und sie sprach zum König: Es ist wahr, was ich in meinem Land gehört habe von deinen Taten und von deiner Weisheit. Und ich hab's nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Du hast mehr Weisheit und Güter, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und deine Großen, die allezeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, so dass er dich auf den Thron Israel gesetzt hat. Weil der Herr Israel lieb hat ewiglich, hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine. Es kam nie mehr so viel Spezerei ins Land, wie die Königin von Saba dem König Salomo gab. Auch brachten die Schiffe Hirams, die Gold aus Ophir einführten, sehr viel Sandelholz und Edelsteine. Und der König ließ Schnitzarbeiten machen aus dem Sandelholz im Hause des Herrn und im Haus des Königs und Harfen und Zittern für die Sänger. Es kam nie mehr so viel Sandelholz ins Land, wurde auch nicht gesehen bis auf diesen Tag. Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was sie erbat, außer dem, was er ihr von sich aus gab. Und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem Gefolge. Das ist unser Predigttext aus 1. Könige 10, 1 bis 13. Max, jetzt, als du ihn nochmal gehört hast, was ist dir so aufgefallen?
Also mir ist irgendwie dieses Mal beim Hören aufgefallen, wie viele Geschenke es hier gibt. Das finde ich irgendwie erstmal ganz spannend und der 6. Januar ist ja auch noch nicht zu lang nach Weihnachten und rufte mir einfach gerade viele Assoziationen mit vielen Geschenken unterm Weihnachtsbaum hervor. Wobei das so ein bisschen eigenartige Geschenke wären, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich mit Sandelholz überschüttet werden würde. Noch etwas ungewöhnlich, genau. Aber das war so mal meine ganz ganz einfache Assoziation. Ich habe irgendwie so einen Haufen an Geschenken vor mir gesehen und kann mir das gerade noch gar nicht so richtig, ja, tatsächlich vorstellen, wie das dann aussieht, wenn man da diese ganzen Geschenke bekommt. Dann wird daraus noch was geschnitzt. Ja, das war mal so das Erste, woran ich irgendwie hängen blieb.
Ich musste ja auch nachgucken, ehrlich gesagt, was Spezerei ist. Und die Basisbibel übersetzt mit Balsam und erklärt noch, dass es das Innere des Balsambaumes ist, was man eben so als für Ölungen, glaube ich, nutzte oder eben vielleicht auch als Medizin, das weiß ich nicht mehr genau, aber genau, weil Spezerei ist mir tatsächlich kein Begriff.
Wenn man das dann so am Sonntag in der Gemeinde hört, wird wahrscheinlich vermutlich niemand so genau wissen, was Spezerei ist, vermutlich.
Ja. Genau.
Ja, es ist irgendwie merkwürdig. Also die beiden unterhalten sich wohl und das ist irgendwie eigentlich relativ schnell abgehandelt.
Genau.
Können wir auch gleich ja nochmal drauf gucken, aber dieser ganze Teil mit den Geschenken, der nimmt auf jeden Fall sehr viel Platz ein.
Ja.
Ja.
Genau. Die Königin von Saba kommt, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und dann wird noch erzählt, dass sie irgendwie mit viel Gefolge kam und mit Kamelen, die eben diese ganzen Geschenke tragen. Und dann eben in Vers 2b, und als sie zum König Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. So, Punkt. Und da, also ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir nicht erfahren, welche Rätsel die Königin ihm eigentlich stellt, oder? Ich wär da ein bisschen neugierig. Ist natürlich auch interessant zu hören, was sie alles hier auffährt.
Ja, aber genau, diese Rätsel sind doch das eigentlich Spannende, oder? Also sie kommt, um ihn mit Rätselfragen zu prüfen. Das ist ja irgendwie so der Grund, warum sie überhaupt erscheint. Und gut, okay, jetzt erfahren wir gar keine Rätsel.
Ja.
Ist eigentlich schade.
Aber ich glaube, es würde sich nochmal lohnen zu gucken, eben welche Eigenschaften da mit transportiert werden. Also mit diesem Rätseln und ja der Weisheit Salomos, die damit geprüft wird, eben, also wie gesagt, so eine Weisheit, Klugheit. Und dann eben aber auch dieser tatsächliche materielle Prunk und Reichtum.
Ja.
Ich frage mich, ob es auch so, oder ob ich es vielleicht in der Predigt für jetzt in die in unsere heutige Zeit wirklich auch so als Metapher nehmen würde, so ein bisschen so dieser Reichtum, also der König strahlt einfach in allem, was er tut. Und dem entspricht die Königin von Saba durch das, was sie ihm bringt. Aber ich weiß nicht, ob das zu weit gegriffen ist. Jetzt bin ich auch so ein bisschen gesprungen von den Eigenschaften, die transportiert werden und hin zu so einer metaphorischen Deutung für heute.
Ja, genau. Ich meine, diese Weisheit und der Reichtum scheinen schon irgendwie miteinander verknüpft zu sein. Das glaube ich auch. Also dass irgendwie Reichtum auch so ein Ausdruck von Weisheit ist. Also es geht hier nicht irgendwie um so einen Neureichen, der irgendwie durch geschickte Geldanlage oder irgendwelche Abzocke zu Geld gekommen ist, sondern Reichtum ist vielleicht, ja, ist auch ein bisschen schlagwortartig gesagt, so ein bisschen die Materialisierung von Weisheit. Also Reichtum ist materialisierte Weisheit und geht irgendwie Hand in Hand. Und das sind natürlich auch Vorstellungen, die dahinter stecken, die vielleicht nicht so ohne weiteres uns eingehen, ne? Dass jemand, der halt besonders weise ist, auch notwendig besonders wohlhabend. Das wird ja vielleicht manchmal auch ein bisschen eher getrennt für uns, aber ja.
Aber ich glaube auch nach ersttestamentlicher Vorstellung ist das ja schon eng verknüpft, dieser Wohlstand und eben Shalom, Frieden und Fülle. Ja. Und Gerechtigkeit ist ja auch oft der Fall, was wir hier jetzt irgendwie nicht sozusagen als Topos haben. Und zugleich, spätestens in Vers 13, wird deutlich, dass Salomo auch sehr großzügig ist. Und eben der Königin, also die Königin seinerseits wieder sehr beschenkt. Und zwar mehr, als sie erbittet von ihm. Da finde ich tatsächlich die Übersetzung der Basisbibel noch ein bisschen verständlicher. Ich zitiere: Großzügig gab er ihr mehr, als man sonst aus der Hand des Königs bekam. Genau, weil das davor ist. Ich finde, bei Luther ist es so ein bisschen hypotaktisch. Aber hier eben die Großzügigkeit auch noch als wichtige Eigenschaft von Salomo. Und halt, dass er natürlich hier die Tempel und Palast baute. Also als guter Bauleiter vielleicht und eben, wie du sagst, vielleicht klug gewirtschaftet und damit für Reichtum für sich, aber eben auch für sein Volk oder seine Männer und die Großen und so weiter eben auch gesorgt hat oder sorgt.
Ja, ja. Und noch, bevor wir da vielleicht noch weitermachen, fiel mir noch vorhin zu diesem Rätselraten ein, dass man ja auch manchmal unterscheidet so zwischen Rätsel und Geheimnis. Also, oder noch andere Unterscheidungen, das ist so eine klassische theologische Unterscheidung, wenn man sagt, Gott ist das Geheimnis der Welt, wenn man mit dieser Formel was anfangen kann. Gott ist das Geheimnis der Welt, Gott ist nicht das Rätsel der Welt. Im Sinne von, Gott ist nichts, was man irgendwie ja, ausknobeln kann, ja, wo irgendwie uns eine besonders schwierige Frage gestellt ist, die so ein bisschen unseren Intellekt herausfordert, sondern es geht irgendwie um was, was nicht in dieser Rätsellogik zumindest stattfindet. Und das Rätsel ist ja irgendwie auch was Kleines oder so, also das ist gar nicht so was. Ich finde, das steht ein bisschen im Kontrast auch zu dieser Weisheit, zu diesem Reichtum, dass die jetzt dahin kommen, um Rätsel zu raten. Das ist so ein bisschen wie, ne, wir erzählen uns irgendwie nette Geschichten und knobeln ein bisschen zusammen. Also das wird ja gerne mal so dargestellt, dass das so quasi die eine Frau und ein Mann, die hier quasi auf der Höhe der Zeit miteinander philosophieren. Aber dieses, sie kommt, um Rätsel, im Rätsel zu stellen, das ist irgendwie so eine merkwürdige Art doch auch, so eine Klugheit da herauszufordern, bei der man sich fragen kann, was ist eigentlich Sinn und Zweck davon? Und ein bisschen, das weiß ich nicht, ob ich da vielleicht die Intentionen des Predigts oder dieses Textes dann nicht damit verfehle, aber ich muss sagen, bei mir bleibt schon so ein Eindruck zurück, was soll denn das alles? Also hier kommt irgendwie so eine Frau, stellt so ein paar Rätselfragen einem unglaublich reichen König, dann ist sie begeistert, dass er die ganzen Rätsel ausknobelt und dann beschenkt sie ihn und dann beschenkt er sie. Und es ist so ein Austausch von absolutem Prunk. Also wenn man mal vielleicht, wir können gerne noch jetzt gleich ja nochmal die symbolischen oder metaphorischen Gehalte davon eruieren, aber für mich bleibt beim ersten Eindruck so ein etwas fahler Geschmack von superreicher, gegenseitiger Bespaßung da zurück.
Ja, spannend. Ja, also in der Formulierung ist es ja auch klar, wirklich so, dass sie ihn prüft mit Rätselfragen. Und genau.
Ja, was prüft sie dann eigentlich? Also gut, am Ende kommt ja ein bisschen, dass die eben diejenige dann ist, die auch erkennt, dass er wirklich, sie hat auch dann diese Jahwe-Erkenntnis auch. Glücklich sind deine Männer. Und dann in Vers 9, gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, sodass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Und weil der Herr Israel lieb hat, ewiglich hat er dich zum König gesetzt. Also sie erkennt irgendwie in dieser Prüfung anscheinend, dass Salomo von Gott eingesetzt ist. Also sie findet durchaus durch das Rätselraten scheinbar irgendwas mit Gottesbezug raus. Das ist schon faszinierend.
Und tatsächlich kommt da doch, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Also sorry, da bin ich jetzt gerade drüber hinweggegangen, weil ich das assoziiert habe, aber gesagt habe, das kommt nicht im Text vor. Aber nee, es kommt explizit im Text vor. Und das ist spannend eigentlich, dass letztlich die Königin von Saba durch das, was sie sagt, Salomo nochmal wie so legitimiert durch, durch Jahwe. Also und vielleicht auch durch den Traum in 1. Könige 3 oder ist das richtig? 1. Könige 3, 5 bis 15, da träumt ja Salomo in Gibeon von Jahwe eben wie er mit ihm spricht und ihn darum bittet, dass er jetzt, da er so jung als König eingesetzt ist, doch so verständig sein Volk leiten will. Also Unterstützung, er sucht eigentlich Unterstützung bei Jahwe und Jahwe gefällt es, dass er sich an ihn wendet mit dieser Bitte. Und ich würde, also ich habe gelesen, dass das hier eben auch eine Referenz ist und das ist auch plausibel für mich, dass hier jetzt nochmal wie eine Legitimation von der Königin von Saba kommt. Auch spannend, dass sie eben als Königin von einem anderen Volk sozusagen hier auch nochmal den Zuspruch gibt. Und ich finde das irgendwie auch so ambivalent, weil wir haben ja dann in Kapitel 11 nochmal eher so eine negative Auseinandersetzung mit den sogenannten Fremdvölkern oder mit den zahlreichen Frauen von Salomo, die eben anderen Göttern dienen, für die er auch neben dem Tempel für Jahwe hat eben Kultstätten errichten lassen und dass die aber jetzt Götzendienst treiben. Und hier wird aber eben nochmal sehr positiv diese Beziehung zum Ausland ja irgendwie dargestellt und sogar eben durch die Königin von Saba eben, finde ich, so eine Legitimation ausgesprochen. Und das finde ich total spannend, also auch über diese Perikope hinaus, über den Abschnitt hinaus, diese Pluralisierung, die Salomo eigentlich durch seine Herrschaft erwirkt, wie ambivalent die halt ist. Und hier ist es ein total positives Bild. Also bibelwissenschaft.de hat ja jetzt auch Auslegungen zu den Predigtexten, richtig cool und richtig pointiert, finde ich. Und die schreiben hier, naja, es ist natürlich ein enormes Idealbild und was vielleicht auch bei dir auch ein bisschen diesen fahlen Geschmack aus, also dieses, Leute, ihr übertreibt es doch ein bisschen hier. Mhm. Also und irgendwie ist es so eine Märchenerzählung an einem Punkt, wo man denkt, krass, ist der König ist halt einfach perfekt in allen Belangen und dann kommt es aber so zu einem Absturz sozusagen danach, oder Absturz, aber so ein Niedergang im 11. Kapitel und dann wird es ja auch ein bisschen problematischer mit den Königen Israels. Aber hier wird eben nochmal natürlich auch das Bild von Salomo gekennzeichnet oder gezeichnet, auf das sich dann auch viel berufen wird im Vergleich zu anderen Königen. Salomo hat ja alles toll gemacht, so, und David auch eigentlich, aber Salomo ja eigentlich noch toller als sein Papa, so, woran sich dann abgearbeitet wird im Vergleich.
Ja, und irgendwie diese Frauensachen fallen dann gern so ein bisschen unter den Tisch bei den beiden. Bei David und bei Salomo.
Ja.
Oder? Also das ist so, okay, das sind schon Verfehlungen und so. Und David hat sich auch nicht ganz ordentlich verhalten. Und hier diese 1000 Frauen von Salomo sind auch irgendwie jetzt ein Problem. Aber letzten Endes fallen die nicht so ins Gewicht, weil sie letztlich eben doch Gerechtigkeit gewirkt haben und ja, Gottes Gebote ausgeführt. Ja, diese Auslandsbeziehung, klar, das ist ja irgendwie auch ein politischer Text, könnte man vielleicht sagen, ne, der halt irgendwie zeigt, ja, Salomo ist ein König, der steht auf der Höhe seiner Zeit und pflegt halt Kontakte mit anderen Ländern, hat Frauen, hat quasi diplomatische Heiraten, ist vielleicht ja auch so eine Lösung, wie man diese 1000 Frauen erklären will, dass man halt sagt, naja, der hat halt da diplomatische Beziehungen pflegen müssen und das zeigt einfach, dass Israel jetzt zu einer Macht irgendwie aufsteigt und als Land sich da irgendwie etabliert. Ja. Und diese Ambivalenz, die du da feststellst, die finde ich auch total interessant und irgendwie bei dieser Königin von Saba, um es vielleicht nochmal so zu nennen, von meiner Seite scheint da doch der Grund zu sein, der die Königin von Saba abhebt, ist, sie ist extrem reich und sie ist irgendwie auch klug scheinbar, oder?
Ja, total. Ich meine, dadurch, dass sie die Rätsel mitbringt, mit der sie prüft. Und sie wird ja auch in außerbiblischen Texten erwähnt. Und das ist natürlich auch ein krasser Move von den VerfasserInnen der Königebücher zu sagen. Und übrigens, es gab diese Begegnung, wie real die auch immer war, aber damit auch nochmal zu zeigen. Und diese berühmte Königin aus Saba hat gesagt, Salomo ist eigentlich der Krasseste. Also, und sie ordnet sich dann gewisserweise auch unter nochmal.
Und gerne wird ja so gesagt, naja, die haben ja nur eine platonische Beziehung gepflegt, ne? Also die 1000 Frauen, das ist halt irgendwie, das ist schon irgendwie alles sexuell, aber diese Saba-Frau, das ist jetzt hier ganz platonisch. Aber es gibt dann auch so Traditionsstränge, die irgendwie eben meinen, dass aus dieser Verbindung eben doch ein Kind hervorgegangen ist und dass es eben ein Nachkommen Salomos auch gibt, auf den sich, denke ich, auch äthiopische Könige oder Machthaber auf jeden Fall dann beziehen wollten. Also eine Tradition, die sich auf diese Verbindung dann gründet. Und ja, gut, sei es wie es sei. Also ob sie sich erkannt haben, ob sie dann irgendwie miteinander... ich muss gerade noch mal gucken. Es gibt so eine Stelle, die dann gern dafür hergenommen wird. Ach ja, ich glaube, alles, was sie begehrte, oder das steht, oder hier ist jetzt bei Luther übersetzt, alles, was ihr gefiel in Vers 13, das wurde ihr gegeben, aber ich glaube, es gibt auch die Übersetzung, alles, was sie begehrte, gab Salomo ihr. Und dann wird halt gesagt, naja, die Frau begehrt eben den Mann.
Kann man sich ja nicht anders vorstellen.
Kann man sich nicht anders vorstellen. Also dann Referenz auf Genesis halt und ja, und das ist dann quasi so das Indiz dafür, dass die beiden auch mehr hatten, als nur ein bisschen Rätselraten und Geschenke austauschen.
Voll gut. Ja,
sei es wie es sei.
Ja, aber danke, dass du da nochmal drauf hinweist, auf diesen Traditionsstrang, den hatte ich tatsächlich nicht so auf dem Schirm. Ja, und jetzt ist uns dieser Text empfohlen, über ihn zu predigen am Epiphanias-Tag, der ja Erscheinungsfest ist, die Kirchenjahr.de schreibt ein königliches Fest. Damit haben wir natürlich auch den Königsbezug. Mhm. Aber der Predigttext an sich sagt jetzt halt nicht die Kernbotschaft, die Kirchenjahr.de vorschlägt, mit es ist wirklich Gott, der in Christus in die Welt gekommen ist. Er herrscht wie ein König und wird wie ein König empfangen. Die weisen Könige aus dem Morgenland folgen dem Stern, um dem neugeborenen König anzubeten. Sie bringen ihm kostbare Geschenke. Genau, also ich glaube, über diese Geschenke haben wir einen Link und über die Könige haben wir einen Link. Mhm. Und irgendwie über dieses Strahlen von dem Text haben wir einen Link. Und Bibelwissenschaft schreibt auch, dass nach der Erzählung von den Königen im Matthäusevangelium, wie hier bei den ersten Königen, danach so ein Niedergang kommt oder so ein retardierendes Moment. Also eben bei Salomo, wie gesagt, die Götzen dienenden Frauen und bei Matthäus dann eben die Kindstötung und die Flucht nach Ägypten von der heiligen Familie sozusagen. Du wirst selber predigen an dem 6. Januar, ja. Und bei dir werden auch Sternsinger im Gottesdienst sein,
richtig? Bei mir werden auch Sternsinger im Gottesdienst sein, ja genau. Da kommen immer so kleine Könige dann eben in den Gottesdienst. Das ist immer ganz süß und alle freuen sich auch, dass die dann da sind. Und da ist natürlich naheliegend, dass man irgendwie dieses Königsmotiv auch aufgreift.
Mhm. Hast du schon Ideen?
Nee, keine knackige, zündende Idee leider bis jetzt, nee. Ich meine, eine gewisse Schwierigkeit, die, als du das gerade alles nochmal gesagt hast mit diesen Links und so, Link ins NT, das ist schon auch, an der Stelle muss ich einfach sagen, dieses alte Thema Predigen über alttestamentliche Texte, das ist schon nicht ohne. Also wie sehr können wir uns diesen Text aneignen und wie sehr ist jetzt Salomo quasi ein Vorbild Jesu oder wo kommt das irgendwie an Grenzen? Gut, diese Königin von Saba ist irgendwie eine Person aus dem Ausland und sie kommt dann eben zu Salomo, zum König, und sie verlässt ihn auch wieder und geht zurück in ihr Land. Es gibt hier so einen Austausch zwischen Königen irgendwie. Mhm. Und dann tritt die Königin von Saba ja auch später noch in der Offenbarung auf und ist also eine eschatologische Gestalt, die irgendwie auch da nochmal eine Rolle spielt in so einem christlichen Verständnis. Wo ich jetzt hier das Königtum Jesu finde, das uns ja eigentlich irgendwie besonders auch nochmal interessieren würde, vielleicht, wenn man diesen Link irgendwie herstellen will, damit tue ich mich an der Stelle einfach noch schwer. Mhm. Da stecke ich, glaube ich, immer noch bei diesen merkwürdigen irdischen Reichtümern. Mhm. Und da hat man natürlich dann irgendwie die Möglichkeit, sich zu fragen, was diese Reichtümer vielleicht sein mögen. Das wäre vielleicht mal so ein Versuch. Ja, also man kann das natürlich irgendwie allegorisch oder was auch immer auslegen auf irgendwelche Tugenden oder geistigen Güter, Dinge, die uns sonst wichtig sind, oder irgendwelche ewigen Güter, die im Jenseits auf uns warten. Ja, das wären vielleicht mal so klassische Versuche. Ich finde irgendwie interessant, weiterhin auch nochmal diesen Internationalitätsaspekt vielleicht von diesem Text sich anzuschauen und darüber nachzudenken, wie hier eben auch zwei Herrscher, zwei verschiedene Nationen miteinander in Kontakt treten, wie viel Wertschätzung da ist, Wertschätzung für den anderen Glauben, der ja hier auch gezeigt wird. Die Königin von Saba schenkt Güter, geht auch wieder zurück in ihr Land. Die Könige gehen auch wieder, die Jesus beschenkt haben. Vielleicht bietet der Text da so eine gewisse Möglichkeit, oder bietet uns einen Ausweg, uns nicht so sehr diesen Text anzueignen, in einer Weise, die vielleicht aus Respekt auch davor, dass das eben ein heiliger Text des Judentums ist, davor bewahrt, jetzt hier ganz schnell so den Christus reinzulesen.
Ja.
Einfach so vielleicht nur so gewisse Parallelen nochmal aufweisen. Und da steckt ja auch drin die Hochachtung der Weisheit total. Diese Weisen aus dem Morgenland, da ist das ja genauso. Das ist ja auch immer ein Sterndeuter oder was auch immer. Das sind irgendwie weise Personen. Und wir stellen sie aber auch als Könige dar.
Ja.
Das bringt ja auch nochmal so einen total spannenden Link, dass man sich auch immer noch fragen kann, ist es vielleicht ja doch irgendwo auch ein Ideal, dass weise Personen auch Herrschaft haben? Mhm. Ist das vielleicht irgendwie ja doch auch was wir uns auf Erden wünschen?
Total. Ich meine, wir beten immer wieder in den Fürbitten für diejenigen, die Verantwortung tragen, lass sie weise Entscheidungen fällen zum Beispiel. Das ist ja irgendwie auch so eine gängige Formulierung. Spannend. Nee, das unterstütze ich auch, was du sagst. dieses, dass eben man aus so einem Text des Ersten Testaments und heiligen Text des Judentums irgendwie da nicht den Christus reinliest, ist natürlich eben die Frage, gerade bei einem Setting, wie du das hast, wenn dann halt Kinder als Sternsinger, die ja wahrscheinlich selber schon sich selbst in der Tradition der drei Weisen begreifen, eigentlich auch sozusagen Kernakteure, Akteurinnen des Gottesdienstes oder zumindest sichtbare StatistInnen mindestens sozusagen, wie man das dann cool auch kindgerecht thematisiert, ohne dass es irgendwie so zu so komischen Interferenzen kommt und Vermischung von, hä, ah ja, der König Salomo hat auch den Jesus besucht oder so. Also ich meine, Kinder verbinden da ja manchmal auch Dinge, die man dann irgendwie wieder auseinanderdröseln muss. Aber von daher finde ich es eigentlich keine schlechte Idee zu sagen, der König Salomo ist sowas wie ein Vorbild. Also weil das hier ist natürlich eben ein Idealbild, ein Vorbild für Herrschende. Und dass eben neben diesem Punkt, der hier sehr stark durchkommt, braucht es eben auch Gerechtigkeit und Weisheit und Großzügigkeit. Weil ich denke, die Kinder werden in der Regel Geschenke bekommen haben zu Weihnachten. Ich fand es eigentlich auch gut, dass du sagst, ah ja, das assoziierst du ja auch mit diesem Text, mit dieser Fülle erstmal, diesem Überfluss unterm Weihnachtsbaum bei vielen. Und dann das nicht zu sagen, ja, die Geschenke sind aber gar nichts wert, weil vielleicht habe ich was geschenkt bekommen, was mir total viel bedeutet, mit dem ich jetzt seit 2 Wochen dauerhaft spiele. Aber es kommt eben auch noch auf mehr an, sozusagen. Und dann könnte man vielleicht auf so eine Metaebene gehen und auf diese Tugenden jenseits von Reichtum oder von Wohlstand.
Ja, noch ein weiterer Punkt, der da für Kinder vielleicht auch verständlich ist, ist, es geht ja auch darum, dass man erkennt, dass das eine wichtige Person ist. Diese Königin von Saba, da kennt ja Salomo, ist irgendwie wichtig.
Ja.
Und die Weisen aus dem Morgenland haben erkannt, Jesus ist irgendwie wichtig. Mhm. Und man macht ja Geschenke nicht einfach so und nicht nur aus Gewohnheit, sondern die bringen ja auch Wertschätzung zum Ausdruck. Und das ist, denke ich, was in diesen beiden Texten ganz gut greifbar ist. Und in beiden Texten ist total greifbar, dass ja eigentlich Gott das ist, was wirklich wichtig ist. Also da erkennt man, dass da irgendwie eben Gott noch dahinter steht. Und das ist dann so der spannende Punkt, an dem man vielleicht weiterdenken kann, wie kann man das jetzt irgendwie schön ausgestalten, wie wird das auch noch irgendwie greifbar auch jetzt. Man kann es natürlich einfach nur sagen, das ist auch eigentlich okay, ja, also dass irgendwie halt, dass man da erkennt, dass das eine Person ist, die kommt irgendwie von Gott und Gott ist irgendwie vielleicht ja auch ein Ausdruck, also oder Gott liebt die Menschen, daran erkennt man, wie wichtig die Menschen sind, wie auch immer. Aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass dieser Link, man schenkt jemand, den man wertschätzt und das hat irgendwas mit Gott auch zu tun, dass das vielleicht einer ist, so eine Spur, die der man mal folgen könnte.
Das finde ich voll schön. Ich würde noch eine Sache hinzufügen, weil gerade aus der Erfahrung der Kinder, dass sie beschenkt wurden, ist natürlich auch so dieses, hey, und ich bin auch wichtig, ich habe auch Geschenke bekommen. Ja. Ist, glaube ich, auch so ein so eine Message von eben, ich bin geliebt oder ich bin wichtig, so wie ich bin. Und mir hat sich jemand Gedanken drüber gemacht. Und und dann natürlich auch in der Sternsinger-Tradition, die sammeln ja nicht Spenden für sich, sondern eben für ein Projekt, um zu sagen, wir, uns ist es auch wichtig, Menschen was zu schenken oder zu geben, die vielleicht nicht so im Blickfeld sind, weil sie halt nicht herrschen, sondern in einer anderen Situation sind, aber da zu sagen, das ist sozusagen auch eine grundchristliche Tugend oder wie man das auch immer aufsieht, irgendwie hänge ich noch so ein bisschen an diesen Tugenden, zu sagen, wir teilen das, was wir haben, uns ist es wichtig, unsere Geschenke eben auch denen zu bringen, die nicht so im Rampenlicht sind, wie letztlich auch die Könige, das dem Jesulein, der eigentlich auch erstmal nicht im Fokus stand, aber in der Tradition jetzt schon ganz schön
im Fokus stand. Allerdings, doch kann man schon sagen. Und jetzt weiß ich gerade selbst nicht, ob wir da schon waren, weil du das Wort Tugend nochmal hattest. Es ist ja schon auch hier in dieser Geschichte angelegt, dass Weisheit und Erkennen was Gutes ist und dass man auch Gott erkennen kann. Also das ist schon auch irgendwie eine Pointe, die auch nochmal, wo man auch nochmal so eine Tugend, ne, an der man auch nochmal weiterdenken könnte. Also die Königin von Saba ist klug. Ja. Das ist auch was Schönes, was den Kindern irgendwie... Also sie ist auch eine positive weibliche Gestalt.
Ja.
Das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Das sind auch gerne so Jungs, die da... Also die Königsfiguren, die da so singen, sind meistens so klassische Könige. Ja. Hier geht es um eine Königin und ja. die ist sehr, sehr klug. Ja. Die ist quasi auf Augenhöhe mit dem klügsten Mann der Zeit damals. Mhm. Und ja, Frauen wie Männer, denen steht irgendwie der Weg offen, Gott zu erkennen. Mhm. Und das ist schon irgendwie toll. Das ist eine Hochachtung mhm. der Weisheit und des Erkennens. Und wenn ich jetzt gerade so über unsere Gedanken nachdenke, dann glaube ich, vielleicht ist einfach so, dass der Text auf der Bildebene einem so ein paar Sachen präsentiert, die einen schon auch abschrecken. Das war ja mein erster mhm. Impuls.
Ja.
Sandelholz ohne Ende und irgendwie zwei Superreiche, die da so ein bisschen Rätsel raten, hatte ich ja irgendwie so.
Ja.
So das, was ist da so ein bisschen, ne, das die frohe Botschaft dran? Wo ja. ist da so die Weihnachtsbotschaft und alles? Und vielleicht wäre das noch einfach eine Aufgabe in der Predigt, dass man es schafft, die Stärken dieses Bildes zu bewahren und zugleich einen aber auch ein bisschen davon loszu. Mhm. Also ich glaube, man müsste schon wirklich vermeiden, dass man dieses Bild der beiden gelangweilten Superreichen am Ende vor sich hat, die sich so ein ja. bisschen selbst gegenseitig bespaßen.
Schön, dass ja. du das nochmal jetzt zum Schluss aufgreifst. Weil ich finde, wir haben es ganz gut geschafft, davon wegzukommen mit diesem.
Ich denke auch. Ja.
Wer beschenkt wird, ist wichtig und eben neben dem Prunk gibt es noch ganz wichtige andere Tugenden und genau. Und dieses Gott erkennen finde ich auch cool, weil das ja auch so ein Grundtopos von Epiphanias ist eigentlich. Wir können genau. es ist uns, genau. er ist uns so offenbart erschienen, dass wir Gott
ja.
erkennen können. Cool. Wir sind an viel vorbeigekommen und ich hatte jetzt total Lust, was dazu zu machen. Ich habe keinen ja, Gottesdienst stimmt. an Epiphanias, aber Max, dir wünsche ich viel Freude beim Ausgestalten deines Gottesdienstes. Und
vielen Dank und wen es interessiert, ich werde auch eine Calver-Online-Predigt dazu schreiben. Wen das also interessiert, was die Frucht von unserem Gespräch jetzt geworden ist, kann gerne mal auf der Website von den Calver-Online-Predigten vorbeischauen.
Genau. Vielen Dank, Max, fürs Teilen und vielen Dank euch fürs Zuhören und schaltet gerne bald wieder ein. Zum 7. Januar gibt es auch einen Podcast und auch sonst wieder zu jedem Sonntag, auch in diesem Kirchenjahr. Das versprechen wir euch und wenn ihr auch Lust habt, mal mitzumachen, meldet euch gerne bei uns an redaktion@stückwerk-podcast.de. Liked uns, erzählt von uns weiter oder lasst uns auch gerne Werkstücke eurer Predigt zukommen lassen, dass wir so eine Idee haben, was vielleicht auch draus wurde. Und vor allem, genau, ein schönes Erscheinungsfest und alles Gute für euch. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.